Ja, freut mich, dass ich heute früh auch wieder hier sein darf, dass wir Gottesdienst gemeinsam hier feiern dürfen. Und die Frage, die wir uns heute zu Beginn stellen, ist: Was ist Wahrheit? Das ist unsere Leitfrage: Was ist Wahrheit? Das ist eine Frage, die hat sich sicherlich jeder von uns im Leben schon mal gestellt. Das ist eine Frage, an der kann eigentlich keiner im Leben vorbeigehen. Was ist Wahrheit? Und gerade in dieser Zeit, in der wir leben, in Zeiten von Corona, in Zeiten von Verschwörungstheorien, von Fake News, da fällt es manchmal schon schwer, überhaupt noch recht erkennen zu können, was ist wahr. Da fragen wir uns, wo finde ich überhaupt noch etwas Verlässliches? Wo ist jemand, dem ich wirklich vertrauen kann? Wo finde ich Wahrheit? In einem Spiegelartikel vom 12. Mai dieses Jahres, Überschrift: Ein Virus, das Lunge und Ego angreift. Die Frage stellt sich: Wissen braucht gute Gründe, Ungeduld ist keiner. Die Autorin schreibt hier weiter: In der Erkenntnistheorie, also dem Bereich der Philosophie, der sich mit Wissen beschäftigt, ist es verbreitet, Wissen als gerechtfertigte, wahre Überzeugung zu definieren. Dabei sind alle drei Komponenten erklärungsbedürftig. Was bedeutet es, dass etwas gerechtfertigt ist? Also, was sind gute Gründe für eine Meinung? Was ist Wahrheit? Und was ist eine Überzeugung? Wie unterscheidet sie sich etwas von einer Vermutung? Wie unterscheidet sie sich etwa von einer Vermutung? Also, es sind Themen, die unsere Gesellschaft hier bewegen. Was ist Wahrheit in diesen Zeiten, in denen wir nicht wirklich immer ganz klar erkennen können, was denn wahr ist oder auch nicht? Und die Frage auch an dich und an uns ist: Mit wem sprichst du oder wohin wendest du dich, wenn du auf der Suche nach Wahrheit bist? Wohin gehst du, wenn du wissen möchtest, was ist wahr und was ist verlässlich, was ist beständig? Und dazu, von daher die Technik, möchte ich von einem recht bekannten Musiker und Songwriter ein Lied abspielen. Manche werden es von euch kennen, es ist nur eine kurze Sequenz. Und in dieser Sequenz ist aber ganz gut zu erkennen, wie gerade die junge Gesellschaft oder auch die jungen Menschen in unserer Gesellschaft Wahrheit definieren. Und das ist ein Mainstream, der doch relativ tief auch ins Herz geht oder unsere Gedanken prägt. Also manche von euch werden es erkennen, ich spiele es mal ab. Okay. Es war vielleicht einigermaßen zu verstehen. Ich lese nochmal vor den Text. Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst. Richtig ist, was du für richtig hältst. Der es am besten weiß, bist du selbst. Richtig ist, was du für richtig hältst. Fühl dich frei, fühl dich frei. Also, das ist der Mainstream, relativ cooler Song, ziemlich viel gehört, allein auf YouTube, über 16 Millionen Mal angeklickt. Und das ist schon so ungefähr das, was wir auch unter Freiheit oder Wahrheit verstehen in unserer Gesellschaft. Richtig ist, was du persönlich für richtig hältst. Gut, interessant, das ist eine Meinung und das klingt aber nach ziemlich vielen Möglichkeiten, weil genauso viele Menschen, wie es gibt, anscheinend gibt es dann genauso viele Richtigkeiten oder genauso viele Wahrheiten. Scheint also, dass laut Mainstream in unserer Gesellschaft es nicht nur das eine Richtige gibt. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Richtig ist, was du für richtig hältst, so unsere Mehrheitsmeinung, so unsere Denkweise in unserer Gesellschaft. Und dass diese Denkweise, die wir hier in diesem Text, in diesem Liedtext lesen und die doch ziemlich tief auch unser Denken in unserer Gesellschaft prägt, ist eine Denkweise, die ist nicht neu. Francis Schaeffer, das ist ein Autor, wird vielleicht dem einen oder anderen von euch etwas sagen, der hat im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen im amerikanischen Bereich, sehr stark das Denken der Christen geprägt, war einer der einflussreichsten Christen und Denker im 20. Jahrhundert. Und der hat in seinem Buch, das habe ich heute auch dabei zur Illustration, nur auf Englisch, gibt es aber auch in der deutschen Übersetzung, auf Deutsch heißt es Wie können wir denn leben? Hier im Englischen, how should we then live? Genau diese Frage beleuchtet, nämlich, woher kommt das Denken unserer Gesellschaft? Also warum denken wir heute so, wie wir denken? Welche Vordenker hatten wir, die uns dazu gebracht haben, dass wir heutzutage überhaupt auch unsere Gedanken so füllen? Oder woher kommt es? Was für eine Vorgeschichte hat es, dass unser Denken so beeinflusst ist? Und er sagt, wenn wir erkennen wollen, wie wir denn heute leben können und sollen, und das möchte ja eigentlich jeder wissen, also wie kann ich denn wirklich leben? Das ist ja ein Wunsch, den jeder in seinem Herzen trägt. Dann müssen wir zunächst verstehen, welche kulturellen und interkulturellen Kräfte uns im Verlauf der Geschichte dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Und im Vorwort zu diesem Buch, sehr schön beschrieben, sagt Lane T. Dennis, ist der Mitherausgeber von diesem Buch, er sagt, Schäffer beginnt seine scharfsinnige Analyse mit dem Römischen Reich. Also fängt schon etliches vor uns an, also über 2000 Jahre vor uns. Und dessen Untergang und kommt über das Mittelalter, die Renaissance, die Reformation und Aufklärung schließlich zum 20. Jahrhundert, wo er einen prüfenden Blick auf den prägenden Einfluss von Kunst, Musik, Literatur und Film wirft. Schäffer stellt heraus, dass die Menschen durch den jetzt zerstörerischen Einfluss der nachchristlichen Kultur jeder Grundlage für Wahrheit, Werte, Sinn und Hoffnung beraubt worden sind und stattdessen zwei, ich würde vielleicht sogar sagen heute drei, kümmerliche Werte geblieben sind, nämlich persönlicher Friede, Wohlstand und heute wahrscheinlich auch alles, was irgendwie mit gesund oder körperlicher Gesundheit oder Körperlichkeit zu tun hat. Schäffers persönliche Frage an uns lautet, wie können wir denn leben? Und diese Frage ist heute besonders dringlich, da wir erleben, wie Wahrheit und auch Moral immer mehr zerfallen und untergehen. Und wer hier tiefer einsteigen möchte und sich da auch sagt, ja, das ist eine Sache, die interessiert mich auch, wer Alternativen finden möchte zu dem, was wir gerade gehört haben, richtig ist, was du für richtig hältst, dem empfehle ich das wirklich, dieses Buch auch mal durchzulesen. Sehr schön recherchiert und wirklich von der Grundlage her, dass man sagt, ja, bringt einen weiter und macht einfach Freude, so ein Buch von jemandem zu lesen, der sich da wirklich intensiv damit beschäftigt hat. Gut, aber hier leben wir nun, jetzt im 21. Jahrhundert, hier in Krassau in der Corona-Zeit, in einer Welt voller Fragen und Ungewissheiten. Und auch wir sind auf der Suche nach Halt, nach etwas Verlässlichem und nach Wahrheit. Aber jetzt mag der ein oder andere vielleicht, der jetzt die letzte Predigtreihe schon mitbekommen hat, sagen, naja, was soll jetzt eigentlich diese Einleitung über was ist Wahrheit? Ist das jetzt irgendwie ein Exkurs von der Reihe, in dem wir gerade sind? Nämlich, wir beschäftigen uns gerade mit was ist Gemeinde? Und es ist kein Exkurs, sondern eine Fortführung. Das Thema heute unserer Predigt lautet nämlich die Gemeinde und jetzt Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde, Säule und Grundfeste der Wahrheit. Es sind zwei Hauptpunkte, die wir uns heute anschauen. Der erste Hauptpunkt ist, gibt es sowas wie eine absolute Wahrheit? Und so lautet der erste Hauptpunkt, Gott, die absolute Wahrheit. Und der zweite Punkt ist dann die Gemeinde, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Also der erste Punkt ist, die Überschrift Gott, die absolute Wahrheit. Wir haben in der Einleitung gehört, dass eben der Mainstream zu Wahrheit ist. Es gibt sowas wie absolute Wahrheit eigentlich nicht. Richtig ist, was du für richtig hältst. Wahrheit ist relativ. Es gibt nichts wirklich Absolutes. Alles ist relativ. So die Meinung in unserer Gesellschaft. Wahrheit ist abhängig vom Menschen und von dessen Sicht darauf. Interessant, gehen wir doch eigentlich grundsätzlich davon aus, dass Wahrheit so etwas ist wie Übereinstimmung von erkennendem Verstand und einer Sache. Also so zumindest hat es auch beispielsweise Aristoteles beschrieben, der sagt, Zitat, nicht darum nämlich, weil unsere Meinung oder weil meine Meinung, du seiest weiß, also Farbe weiß, wahr ist, bist du weiß, sondern darum, weil du weiß bist, sagen wir die Wahrheit, indem wir dies behaupten. Also, da sagt Aristoteles, in dem Fall würde jeder von uns zustimmen, weil jeder sieht, du bist weiß, deswegen sagen wir, du bist weiß und das ist die Wahrheit, weil wir das behaupten. Also Wahrheit wird hier als Übereinstimmung von einer Sache definiert, in dem Fall, weil du weiß bist und dem Erkennen, ich erkenne, du bist weiß. Das wird als Wahrheit definiert, also diese Übereinstimmung von einer Sache und dem Erkennen der Sache. Es geht hier jetzt nicht um unsere persönliche Meinung, was ich denn denken würde, was es sei, sondern es geht um das Erkennen dieser Sache. Und weil das Erkennen offensichtlich ist, dass es weiß ist, deswegen ist es die Wahrheit. Ein weiterer Denker, der auch versucht hat, diesen Wahrheitsbegriff zu beleuchten, hat einige Zeit nach Aristoteles gelebt, ist Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Und er bezeichnet diesen gewöhnlichen Begriff der Wahrheit in der Art und Weise, wie es Aristoteles definiert hat. Nicht als Wahrheit, sondern nur als Richtigkeit. Also er sagt, die Übereinstimmung zwischen Urteil und Realität ist nur eine reine Richtigkeit. Also wenn du jetzt sagst, hier, du bist weiß und der andere trifft das Urteil, du bist weiß, dann sagt er, es ist eine reine Richtigkeit, aber das ist für ihn noch nicht die Wahrheit. Er geht also weiter und sagt, wenn Urteil und Realität übereinstimmen, dann ist es nur Richtigkeit, noch keine Wahrheit. Und er verlegt diesen Begriff der Wahrheit jetzt von der Übereinstimmung, von der Ebene des Verhältnisses zwischen dem Denken und der Sache, also das Denken, wer du bist, weiß, und die Sache ist, es ist weiß. Und das war die vorherige Übereinstimmung, die Aristoteles definiert hat, und verlegt jetzt dieses Denken und sagt, Wahrheit ist dann auf diese Ebene, wenn die Ebene des Denkens, also ich denke, du bist weiß, und die Sache des erfassenden Gedankens übereinstimmen. Also er sagt, ich denke, du bist weiß, das ist die Ebene des Denkens. Und dann versucht er herauszufinden, was hinter der Ebene des Denkens steckt. Also die den Sachen erfassenden Gedanken. Also woher kommt es überhaupt, dass ich denken kann, die Sache ist weiß. Also die Substanz des Gedankens dahinter. Das geht ziemlich tief. Klingt auch wahrscheinlich ein bisschen arg, vielleicht auch ein bisschen sehr weit hergeholt, aber er sagt eben, also in diesem Sinne ist Wahrheit nur etwas Ganzes, wenn die Übereinstimmung dieses Gegenstandes dann auch mit seinem Begriff, den er definiert hier, zusammentrifft. Und er versteht unter dem Begriff dann eben die Verfasstheit aller Dinge, dass er sagt, Wahrheit kann nur im Ganzen dann auch Wahrheit sein. Und der Begriff einer Sache, sagt er, übertrifft in sich immer prinzipiell und notwendigerweise die Sache selbst. Und zwar wegen des, er definiert es als endlichen Moment der Sache. In dem Sinn kann man es verstehen, dass er sagt, also wenn er sagt, du bist weiß, dann sagt er, du bist zwar jetzt weiß, aber du bist ja endlich und irgendwann wirst du vergehen und dann wirst du vielleicht irgendwann nicht mehr weiß sein. Und deswegen ist es ein endlicher Moment. Und interessanterweise sagt er, alles, was vergeht und was endlich ist, hat somit auch automatisch etwas Unwahres an sich, weil es ja jetzt ist, aber in Zukunft sich verändern kann und nicht mehr so sein wird, wie es jetzt ist. Und aufgrund dieser Überlegung kommt er nur aus dieser Überlegung heraus zu dem sehr interessanten Schluss, dass er sagt, es kann nur eine absolute Wahrheit geben. Und Hegel, der nicht unbedingt als einer bekannt ist, der das Christentum gefördert hat, stellt hier fest, es kann alleine eine absolute Wahrheit geben. Und diese absolute Wahrheit ist, Gott ist Geist, sagt Hegel. Warum? Weil er sagt, nur weil Gott der Geist ist, ist diese eine alleinige absolute Übereinstimmung zwischen der Realität, Gott ist Geist, und dem Begriff, was er von sich ist, nämlich, dass er nicht veränderlich ist und dass er ewig ist, zusammentrifft. Also das, seine Überlegung dazu, Gott ist Geist, ist die einzige absolute Wahrheit. Und in jüngerer Geschichte haben wir so Menschen wie Habermas, der die Konsenstheorie der Wahrheit geprägt hat. Und hier heißt einfach kurz zusammengefasst die Theorie. Er sagt, eine Aussage ist dann wahr, wenn die Anerkennung für diese Aussage von allen vernünftigen Gesprächspartnern geteilt wird oder verdient wird von allen vernünftigen Gesprächspartnern, hier auch eben als wahr befunden zu werden, dann ist eine Sache wahr. So seine Theorie, Konsenstheorie. Wenn alle sagen, die vernünftig denken können, ist die Frage dann, wie definiert er, dass einer vernünftig denken kann? Wenn alle sagen, die vernünftig denken können, das ist wahr, dann ist es wohl wahr. Okay, also das sind jetzt Ausführungen gewesen zu dem Begriff der Wahrheit. Nur einzelne wenige, es gibt viel mehr. Die Palette ist riesig zu diesem Begriff und zeigt uns, dass eben die Überlegungen und die Thesen, die Überlegungen, was Wahrheit ist, schon die Menschheitsgeschichte und auch uns heute immer geprägt haben. Also dieses Thema, was ist Wahrheit, ist eine Frage, die die Menschheit schon immer bewegt hat. Und auch wir, auch heute in unserer Gesellschaft, wir suchen Antworten darauf, was ist Wahrheit. Und es ist ein Thema, das kann uns nicht egal sein. Denn keiner von uns möchte irgendwann am Ende seines Lebens sagen oder feststellen müssen, ich habe einer Lüge Glauben geschenkt oder ich bin einer falschen Theorie gefolgt. Ich dachte, es wäre Wahrheit und plötzlich sind meine Augen geöffnet und ich stelle fest, es stimmt gar nicht. Es wäre furchtbar, wenn wir feststellen irgendwann, alles, was wir geglaubt haben oder was wir gedacht haben, was richtig sei, stellt sich als unwahr heraus. Was könnte Schlimmeres passieren, am Ende seines Lebens so etwas festzustellen? Es hat ja gar nicht gestimmt, was ich gedacht hatte, was wahr wäre. Es hat sich gar nicht als verlässlich und nicht als haltbar herausgestellt. Und plötzlich entzieht sich alles, auf dessen Grundlage wir dachten, wir ständen sicher. Ein schlimmer Gedanke, und von daher ist jeder von uns doch auf der Suche nach dem, was wirklich verlässlich ist, was haltbar ist, wo er drauf stehen kann, was ihn trägt. Und hier trifft jeden von uns, dich und mich, das Wort von Jesus Christus ins Herz. Das Wort der Selbstoffenbarung, wo er über sich selbst sagt, Martin hat es vorhin auch im Gebet erwähnt, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit, spricht Jesus Christus. Hier spricht der Sohn Gottes. Gott selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Hier spricht der Jesus Christus, der nie geworden ist. Jesus, der schon immer war und der auch immer sein wird. Der, der wirklich sagen kann, ich bin, also aus dem Existenziellen selbst heraus, also er existiert in sich selbst. Ich bin, der sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin es jetzt, ich war es immer und ich bin die Wahrheit in alle Ewigkeit. Jesus offenbart sich hier in Johannes 14, Vers 6, Thomas auf die Frage, die Thomas gestellt hat, nämlich, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie können wir den Weg wissen? Und die Frage an uns ist das nicht auch ein Zustand, in dem auch wir uns immer wieder befinden? Dass wir sagen, Herr, wir wissen nicht. Herr, wir wissen nicht. Und was antwortet Jesus ihm dann auf diese Frage, Herr, nicht? Und das ist eine Antwort, die gibt er dir und mir, dass er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und hier sehen wir in dieser Antwort, es gibt keine alternativen Wahrheiten. Es kann auch keinen alternativen Weg geben, kein alternatives Leben. Jesus ist, und weil er ist, ist deshalb keiner oder kann auch kein anderer sein. Von daher, wenn du Wahrheit suchst und wenn du wirklich sagst, ich möchte wissen, wo ich Wahrheit finde, dann kannst du diese Wahrheit nur bei Jesus finden. Wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, dann gibt es keine andere Wahrheit außer bei ihm. Also wenn du Wahrheit suchst, dann komm zu Jesus. Wenn du Leben suchst, dann komm zu Jesus und er zeigt den Weg und er schenkt das Leben, weil er allein ist die Wahrheit. Und das ist eine Aussage, die ist im Verhältnis zu dem, was wir in unserer Einleitung uns angeschaut haben, sehr herausfordernd. Wenn der Mainstream und der Hauptgedanke in unserer Gesellschaft ist, Wahrheit ist, was du für richtig hältst, dann ist das ein Affront, was Jesus hier sagt. Wenn er sagt, ich alleine bin die Wahrheit, dann ist es eine Aussage, die keine anderen Wahrheiten neben ihm zulässt. Es ist eine heftige Aussage, die erstmal stark konfrontiert und sagt, ich bin die Wahrheit Und deswegen gibt es keine andere Wahrheit außer mir. Ich alleine bin die Wahrheit. Ich bin schließt alle anderen Möglichkeiten von Wahrheiten neben Christus aus. Es gibt keine andere Wahrheit außerhalb von Jesus. Und auch nicht unser Verstand oder unser Intellekt oder was uns immer auch vielleicht verleiten könnte zu denken, es könnte uns in die Wahrheit führen. Kein schieres Nachdenken, auch nicht ein Zweifeln an allen Dingen, wird uns die Wahrheit finden lassen. Du wirst die Wahrheit alleine und nur bei Jesus finden. Er alleine ist die Wahrheit. Und das Verlässliche und das Schöne daran ist, dass wir wissen dürfen, diese Wahrheit, die bleibt bestehen, egal, ob du sie glaubst oder ob ich sie glaube oder nicht. Diese Wahrheit, die bleibt bestehen, ob sie mir gefällt oder ob sie dir gefällt oder nicht. Jesus bleibt einfach die Wahrheit, weil er ist und er verändert sich nicht. Und alles, was wir hier sehen, was Jesus ist, wenn er sagt, er ist die Wahrheit, dann beschreibt es sein ganzes Wesen. Das heißt, es sind seine Worte, seine Taten, seine Gedanken, sein Fühlen, sein Wollen, sein ganzes Sein, alles, was er ist und wie er gelebt hat, alles das ist Wahrheit. Eine Wahrheit, die immer Wahrheit bleibt und die auch immer Wahrheit war und sein wird. Daher, wenn du auf der Suche nach Wahrheit bist, wenn du wirklich etwas Verlässliches suchst, ein Fundament, auf dem du stehen kannst, etwas Wahres und ewiges Leben, dann gehe zu Jesus, bitte ihn und er wird dich erkennen lassen, was Wahrheit ist. Und er wird dir auch zeigen, den Weg des richtigen Erkennens und des richtigen Lebens. In Matthäus 7,7 steht geschrieben, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und jeder von uns, der sagen möchte, auch ich möchte noch tiefer einsteigen, auch ich möchte mehr erkennen, ich möchte mehr herausfinden über Wahrheit, da ist auch für mich und für sonst kein der Weg darin, dass wir uns hier irgendwie in Philosophien versteigern. Es mögen interessante Theorien und Thesen sein, aber auch dort werden wir Wahrheit nicht finden. Wahrheit werden wir alleine bei Jesus finden, in dem, was er getan hat, was er uns persönlich für unser Leben sagt und wie er uns in unserem Leben führen möchte. Und wenn du hier auch tiefer einsteigen möchtest, dann gibt es ein Evangelium, was die Wahrheit besonders beleuchtet. Ihr könnt euch sicher denken, welches Evangelium das ist, welches den Begriff der Wahrheit mehr als jedes andere Evangelium aufweist. Das ist dann, richtig, genau, Johannes-Evangelium. Also wirklich interessant, wenn ihr mal jetzt vielleicht auch mal einen freien Nachmittag habt, könnt ihr euch mal die Mühe machen, nur unter dem Begriff der Wahrheit das komplette Evangelium von Johannes mal durchzulesen und festzustellen, wie viel wird hier über Wahrheit ausgesagt. Einfach mal unter dieser Wahrheitsfindung des Johannes-Evangelium durchlesen. Das war unser erster Teil, dass wir feststellen durften, ja, es gibt absolute Wahrheit, weil Jesus Christus gekommen ist und sagt, ich bin die Wahrheit. Dieser allein Wahrheitsanspruch ist in ihm zu finden. Der erste Teil. Jetzt der zweite Teil ist die Überschrift, lautet die Überschrift, die Gemeinde, die Säule der Wahrheit. Hier lesen wir in 1. Timotheus 3 die Verse 13 bis 15 oder 14 bis 15, 1. Timotheus Brief. Das ist ein Brief, den Paulus an seinen Sohn im Glauben Timotheus geschrieben hat, 1. Timotheus 3. Verse 14 bis 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögert, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Soweit unser ganz kurzer Text hier. Und das ist die Grundlage, auf welchem wir jetzt dieses Bild, die Säule der Wahrheit, Gemeinde, Säule der Wahrheit beleuchten wollen. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Was oder vielmehr, wer wahr ist, wer wahrhaftig ist, das haben wir schon gesehen in unserem ersten Teil. Jesus Christus, er sagt, Ich bin die Wahrheit, er ist Gott selbst. Er ist die Wahrheit. Was aber hat nun die Gemeinde des lebendigen Gottes für eine Aufgabe? Also wie steht sie in Verbindung zur Wahrheit? Wenn hier steht, die Gemeinde, die Säule der Wahrheit. Sie wird beschrieben als Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Frage, wie können wir uns das vorstellen? Was ist eine Säule oder was verstehen wir unter einer Säule? Dürften die meisten von uns eine relativ exakte Vorstellung davon haben. Eine Säule ist in der Regel was Freistehendes, was Tragendes. Also zum Beispiel hier, das ist, wir würden es wahrscheinlich eher als Pfosten bezeichnen, aber es ist auch eine Art Säule, ist eine Holzsäule, ein Holzpfosten. Also es ist ein tragendes Bauteil, welches andere Bauteile, die übergeordnet sind, stützen. Also in dem Fall ist hier ein Gebälk drüber, sonst ist es auch bei Steinsäulen so, dass dann eben auch ein Querbalken aus Stein drüber liegt. Also ist eine Säule ein Bauteil in einem Gebäude, welches darüber liegende Bauteile stützt und trägt. Und eine Säule ist auch in der Regel relativ exponiert. Also so wie hier, die ist freistehend. Eine Säule, die sieht man. Eine Säule ist nicht irgendwo versteckt, in der Mauer irgendwo eingearbeitet, sondern eine Säule ist freistehend und exponiert und sichtbar für alle und trägt etwas, was darüber ist. Also so das Bild auf, die Gemeinde ist die Säule der Wahrheit. Die Gemeinde hat also die Hauptaufgabe, hier in diesem Bild etwas zu tragen und zu stützen. Und hier ist die Frage, was trägt sie denn in dem Fall? Und die Antwort ist, die Gemeinde Gottes trägt und stützt also die Wahrheit, ist die Säule der Wahrheit. Die Wahrheit, welche Jesus ist, und die Wahrheit über das Leben Jesu, über seinen Tod, über seine Auferstehung, über das komplette Evangelium, über die frohmachende Botschaft, über das, was Jesus für die Menschen getan hat, das trägt und stützt die Gemeinde. Die Frage ist, in welcher Weise? Sie trägt und stützt in einem bewahrenden, und unterstützenden Sinn. Die Gemeinde hat von Gott die unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe erhalten, diese Wahrheit über wer Jesus wirklich ist, was er getan hat, das Evangelium, was er in die Welt gebracht hat, diese Wahrheit zu bewahren und weiterzutragen und dabei vor allem gegen all das vorzugehen, was die Wahrheit in ein falsches Licht rücken würde, also würden sagen, fremde Lehren oder Irrlehren. Das ist auch das, was der Paulus in diesem Brief an Timotheus immer wieder sehr stark betont hat und so hat er auch den Brief an den Timotheus begonnen. Also das ist die Aufgabe der Gemeinde hier, diese Wahrheit reinzuhalten, zu verkündigen und vor allen Dingen gegen Irrlehren vorzugehen. Also Paulus, der diese Verse, wir lesen es auch im ersten Kapitel vom Timotheusbrief, darauf hingewiesen hat, er sagt, es ist auch bei euch, in jeder Gemeinde, er wusste, dass diese Gefahr von fremden Lehren oder Irrlehren vorhanden. Und er weiß, dass es Menschen gibt, er beschreibt sie als gewisse Leute, die fremde Lehren verbreiten und diese Wahrheit, die reine Wahrheit, besudeln oder hier dazu beitragen, dass diese reine Wahrheit nicht mehr in der Gemeinde verkündigt wird. Und er sagte, das ist die Aufgabe der Gemeinde, hier zu schützen, zu bewahren, diese Säule zu sein, zu sagen, Gemeinde hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die reine Wahrheit verkündigt wird. Also diese Gefahr von fremden Lehren ist auch eine Gefahr, die es von der Gemeinde abzuwehren gilt und dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass diese Gefahr auch heute natürlich für uns, für jede Gemeinde vorhanden ist. Die Frage ist natürlich, wie kann die Gemeinde diese Aufgabe praktisch nachkommen? Also wie ist es möglich überhaupt, solche fremden Lehren oder auch Irrlehren zu erkennen und dann auch entsprechend vorzugehen? Römer 16, Vers 17, da heißt es, schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt und meidet sie. Also, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, sagt er, oder auf die Menschen, welche Trennung und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie dann. Also um dieser Aufgabe als Gemeinde gerecht zu werden, dass die gesunde Lehre verteidigt werden kann, muss sie auch als allererstes mal gründlich gelernt werden. Also es ist ja wichtig, dass diese gesunde Lehre von dem, was Paulus hier beschreibt, von dem, was ihr gelernt habt, als erstes erstmal erlernt wird, also wirklich verstanden wird. Also wie können wir diese gesunde Lehre lernen und verinnerlichen? Und hat mir sehr gut gefallen, da hatte ich im großen Katechismus von Luther nachgelesen und da sagt er zu dem, was wir denn tun sollten und auch tun können, um uns immer wieder mit der gesunden Lehre hier zu beschäftigen, und die Art und Weise von seinem Sprachgebrauch ist amüsierend, aber doch sehr klar und treffend. Da sagt er, auch über seine Amtskollegen: Was tun nun diese überdrüssigen, vermessenen Heiligen, die nicht täglich lesen und lernen wollen und können? Nichts anderes, als dass sie sich selbst für viel gelehrter halten als Gott, selbst als alle heiligen Engel, Propheten, Apostel und alle Christen. Denn Gott selbst schämt sich nicht, täglich zu lehren. Jesus ist täglich in den Tempel gegangen, um zu lehren. Denn Gott schämt sich nicht, täglich zu lehren, weil er nichts Besseres zu lehren weiß. Und zwar lehrt er immer ein und dasselbe und nimmt nichts Neues und nichts anderes vor. Und alle Heiligen wissen nichts Besseres und anderes zu lernen und können es nicht auslernen. Sind da nicht wir die allerfeinsten Gesellen, wenn wir uns einbilden, wir könnten es alles, wenn wir nur einmal gelesen und nur einmal gehört haben und brauchten es nicht nochmals zu lesen und nochmals zu lernen? Und wir könnten das in einer Stunde auslernen, was Gott selbst nicht auslehren kann? Wo er doch von Anfang der Welt bis zu ihrem Ende dran lehrt und wo doch alle Propheten samt allen Heiligen dran zu lernen gehabt haben und noch immer Schüler geblieben sind und noch immer bleiben müssen. So Luther, wirklich sehr treffend, sehr klar, und sagt: Keiner von uns wird jemals ausgelernt haben. Keiner von uns wird jemals aus diesem Stand, Schüler zu sein, herauskommen. Und wir tun gut daran, jeden Tag zu lernen und zu lesen und uns dabei auch zu ermutigen. Also ist auch mit die Aufgabe in der Gemeinde, dass wir uns immer wieder hier ermutigen, gegenseitig ermutigen und ermuntern, hier auch zu lesen, nachzuforschen, so wie die Beröhr, wie es sich richtig verhält, und so auch diese gesunde Lehre erkennen und bewahren zu können. Denn wie soll die gesunde Lehre bewahrt werden, wenn sie entsprechend nicht wirklich auch erkannt ist? Also es gilt zuerst, die gesunde Lehre recht zu lernen, immer Schüler zu bleiben, auch Schüler bleiben zu wollen und dann aber auch achtsam zu sein auf die, wo erkannt wird, dass falsche oder fremde Lehren hineinkommen und Lehren, die Trennungen und Ärgernisse bewirken. Wollen auch wir hier für unsere Gemeinde, auch in Krassau, Gott um Hilfe bitten, dass er uns immer wieder neu das Ganze nicht als Zwang oder als Last erscheinen lässt. Also nicht, dass er sagt, ihr müsst jetzt lesen, weil es halt irgendwie eine Vorschrift oder ein Gebot ist, sondern dass er uns von Herzen Freude an seinem Wort schenkt. Also da wollen wir Gott darum bitten, dass er uns sagt, ja, es ist wirklich, es ist ein großes Vorrecht, dass wir dieses Wort haben und dass er uns diese Freude an seinem Wort schenkt und an diese gesunden Lehre, dass wir diesen achtsamen Geist haben und auch entsprechend darauf achten. Der nächste Punkt, den wir uns angeschaut haben, war die Säule, die ist freistehend. Die Säule, die ist für jeden sichtbar und es ist ein Bollwerk, an dem sich auch diejenigen, die wissen, was da oben getragen wird, nämlich die Wahrheit, besonders stören werden. Wir haben vorhin gehört, die Wahrheit ist ein Absolutheitsanspruch, weil Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit, und die Gemeinde ist die Säule, die diese Wahrheit trägt, also die Säule, wo diese Wahrheit drauf liegt. Und von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich all diejenigen, die die Gemeinde sehen und die wissen, welche Inhalte und welche Wahrheit in der Gemeinde weitergegeben wird, an dieser Säule total ärgern. Also ist diese Säule für all diejenigen, die die Wahrheit nicht erkannt haben und die diesem Mainstream folgen, richtig ist, was du für richtig hältst und nicht, was Jesus sagt oder was Gott sagt. Für all diejenigen ist diese Wahrheit, diese Säule der Wahrheit ein Ärgernis. Also ist es nicht verwunderlich, dass all diejenigen, die behaupten, selbst die Wahrheit zu kennen und Gott nicht als Gott anerkennen, sich an der Gemeinde massiv stören. Wenn Gott Gott ist und er sagt, ich bin die Wahrheit, und er definiert, wie ein Mensch leben sollte, dann müssen all diejenigen, die sagen, ich möchte aber selber in meinem Leben frei sein, ich möchte frei und unabhängig sein von Gott und selber definieren, was es heißt, was richtig und was falsch ist, dann müssen diese Menschen zwangsläufig auch die Säule, die diese Wahrheit trägt und weitergibt, verachten und hassen. Ja, dieses System eines allmächtigen und allein herrschenden Gottes, wie wir ihn hier finden, der sagt, ich allein bin, entspricht nicht dem modernen Weltbild von dem von Gott losgelösten Menschen, der selbstverantwortlich, vor wem auch immer, dann in Freiheit und in Unabhängigkeit von Gott leben möchte. Dieses System entspricht nicht dem, was der moderne Mensch sich vorstellt. Es ist im Prinzip das komplette Gegenteil zu all dem, was der moderne Mensch möchte, nämlich frei sein, unabhängig von Gott, sich nicht sagen lassen. Eben und weil dieser Gott, der sagt, ich alleine bin, aber ich bin zu deinem Besten, und weil er diesen Absolutheitsanspruch für sich einnimmt und der Mensch aber eigentlich frei von ihm sein möchte, deswegen wird es auch der Gemeinde so ergehen, wie wir es auch immer wieder spüren. Wir hatten es auch heute früh schon thematisiert, es werden Anfechtungen kommen, es werden Ärgernisse kommen, und es wäre eher ein Zeichen, dass die Wahrheit in der Gemeinde eben nicht mehr rein und ernsthaft transportiert wird, wenn überhaupt kein Ärgernis und kein Anstoß an der Gemeinde genommen würde. Und daher und vielleicht auch gerade deshalb dürfen wir wissen, ja, die Gemeinde ist der Ort, den sich Gott auserwählt hat, an welchem diese Wahrheit, die wir in Jesus Christus sehen und die er uns in seinem Wort schenkt, dass diese Wahrheit hier aufrechterhalten wird, dass sie weitergegeben wird und dass diese frohmachende Botschaft des Evangeliums in der Gemeinde verkündet und offenbar wird. Und die Gemeinde ist auch der Ort und das von Gott auserwählte Werkzeug, diese Wahrheit nicht nur denjenigen, die schon wissen oder schon einiges von Christus erfahren haben und ihn erkennen durften, weiterzugeben, sondern es ist auch der Ort, von dem aus das Evangelium weitergeht, an alle Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Also auch die Evangelisation wird initiiert von der Gemeinde. Gemeinde ist der Ort, wo auch hier die Basis dafür ist. Wollen wir uns zum Schluss noch anschauen, nachdem wir jetzt gesehen haben, was ist Wahrheit? Es gibt diese absolute Wahrheit. Wir haben den Begriff der Wahrheit näher betrachtet und erkannt, dass Gott in Christus wirklich ist und dass er von sich selbst sagt, die Wahrheit, dass wir auch gesehen haben, es gibt keine andere Wahrheit außer die, dass eben Gott ist und dass er ewig ist und dass er alleine die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit hat sich auch zu uns auf den Weg gemacht. Er ist zu uns gekommen und hat sich geoffenbart als Mensch, dass Christus hier als Mensch auf die Erde gekommen ist und dir und mir zuruft, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, alle, die ihr wirklich nach Wahrheit sucht. Ja, und diese frohmachende Botschaft und die Freiheit, vor allen Dingen nicht von der Welt, sondern die Freiheit von uns selbst, die Freiheit von unseren Sünden und von dem, was uns wirklich belastet, die Freiheit von uns selbst, die finden wir in Christus, dem Weg der Wahrheit und dem Leben. Und da wir das uns angeschaut haben und wir auch gesehen haben, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem diese Wahrheit weitergegeben wird, dass die Gemeinde die Säule und die Grundfeste der Wahrheit Gottes ist, diese Säule, die Gott erwählt hat und in ihr diese gesunde Lehre weitergegeben wird, ja, da wollen wir Gott bitten und ihm danken dafür, dass er auch uns in diese Gemeinde gestellt wird. Nochmals in 1. Timotheus 3, 15 lesen wir, dies schreibe ich dir, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Das war im Kapitel 3, 15. Dies schreibe ich dir, damit du weißt. Paulus hat es Timotheus nicht einfach nur so geschrieben, sondern sagt, dies schreibe ich dir, damit du weißt, wie man sich verhalten muss. Gemeinde ist also nicht nur auch der Ort, in dem diese Wahrheit weitergegeben wird, sondern Es ist auch der Ort, an dem Christen lernen, wie es sich geziemt oder wie es sich gehört, in der Gemeinde sich zu verhalten. Das sind dann die Gedanken und Kapitel davor, in denen Paulus hier ziemlich klar aufzeigt, wie sich jeder Christ, jeder Nachfolger, jedes Kind Gottes in der Gemeinde zu verhalten hat. Also die Gemeinde ist auch der Ort, die Ordnung und die Struktur, die Art und Weise des Zusammenlebens hier aufzeigt, wie sie stattfinden soll. Auch ein Geschenk Gottes, was er uns hier gibt, dass wir wissen dürfen, kein Christ ist hier auf sich alleine gestellt. Heiligkeit und Lernen, wie es heißt, als Christ zu leben, ist nicht eine Sache, die alleine im persönlichen Bereich zu Hause gelebt wird, sondern es ist auch eine Sache, die in der Gemeinde, in diesem Ort gelebt wird. Und wie das passieren kann, hat uns auch Gott gezeigt, wie er sich das vorstellt. Wollen wir also, wenn wir uns das jetzt angeschaut haben, was Wahrheit ist und auch die Gemeinde, die Säule dieser Wahrheit ist, so erkennen durften, wollen wir Gott dafür danken, dass er uns hier in diese Gemeinde gestellt hat, dass er uns dieses Vorrecht gegeben hat, dass auch wir in dieser Gemeinde Glied dieser Gemeinde sein dürfen, dass wir hier wachsen dürfen und auch wissen, wie es sich gehört und was unsere Aufgabe ist, hier in dieser Gemeinde unsere Rolle einzunehmen, die er uns zugedacht hat, und wollen uns auch und wollen bitten und auch füreinander dafür einstehen, dass wir sagen, ja, wir möchten dieses Verlangen und diesen brennenden Wunsch in unserem Herz haben, dass auch unser Leben und unser Handeln immer mehr von der Wahrheit, die Jesus Christus ist, spricht. Also so wie Christus die Wahrheit ist und alles, was er getan hat, sein ganzes Leben, sein Denken, sein Tun, sein Handeln, nur Wahrheit war und von der Wahrheit gesprochen hat, dass auch unser Leben und unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, auch unser Blick auf die Geschwister, unser Sehen, wie wir die Welt sehen, immer mehr erfüllt wird von dem, was Wahrheit ist, was Christus ist, und dass wir dadurch getrieben werden. Und so in der Gemeinde ein Segen sein dürfen für Geschwister, für Menschen, die in die Gemeinde kommen und da in dieser Gemeinde die Wahrheit erfahren, und nicht zuletzt, dass auch der Name Gottes durch uns geehrt wird und auch in der Gemeinde geehrt wird. Amen.